Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auf viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
Die schöne Stadt Calw in Baden-Württemberg ist vor allem bekannt für drei Dinge. Es ist der Geburtsort von Hermann Hesse, das KSK-Kommando der Bundeswehr ist dort stationiert und der Kosmetikkonzern Berlin, ein Familienunternehmen, das auch dafür steht, dass zwei junge Nachfolgerinnen und Nachfolger das Zepter übernommen haben und vieles anders gemacht haben. Nicolas Lindner führt das Unternehmen gemeinsam mit seiner Schwester Alicia und die beiden haben nicht viele Steine auf dem anderen gelassen und andere dafür richtig zementiert, auch im Sinne von Werte und Führungsleitlinien, um da traditionell zu bleiben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Nicolas Lindner und sage schönen guten Tag. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Hallo, freue mich sehr.
Unsere Doppel-Einstiegsfrage lautet üblicherweise: Würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin raten, bei Berlin anzufangen?
Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, man sagt immer, man soll nicht zusammen mit den besten Freundinnen oder Freunden Geschäfte machen, aber davon abgesehen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich glaube, wir sind ein tolles Unternehmen und wir haben ja einiges zu bieten.
Und wofür würden Sie ihn oder sie dann warnen?
Es gibt, glaube ich, bei uns wenig, wovor ich warnen muss. Also wir haben die letzten Jahre viel an unserer Unternehmenskultur gearbeitet, viel an unseren Leitzielen, Leitwerten, unseren Führungsprinzipien. Das heißt, ich kann, glaube ich, jedem, der hier bei uns anfängt, ob er jetzt beste Freundin, bester Freund oder jemand Fremdes ist, aus bestem Gewissen empfehlen, hier zu starten. Und klar ist niemand perfekt, aber ich glaube, das Arbeitsumfeld, was man hier vorfindet, ist schon gar nicht so schlecht.
Dann gehen wir da doch tiefer ein. Sie haben an den Führungsleitlinien gearbeitet, sagen Sie gerade. Fangen wir so an. Was war denn der Anlass dafür?
Der Anlass war tatsächlich unsere Familienstrategie. Also wir haben innerhalb der Familie mit allen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern zusammen eine Charta erarbeitet, wo quasi unsere Ziele der Familie, die Ziele des Unternehmens, aber auch die Werte der Familie und die Werte des Unternehmens quasi erarbeitet wurde, auch geschaut, ob quasi diese Werte und Ziele matchen, um dann auch zu gucken im ganzen Generationswechsel, ob die Nachfolgegeneration, also meine Schwester und ich tatsächlich auch zum Unternehmen passen. Und daraus ist unsere Familiencharta entstanden. Und aus dieser Familiencharta haben wir dann unser Leitbild entwickelt, was wir dann auch zusammen mit den Führungskräften entwickelt haben und woraus sich dann auch wieder unsere Führungsprinzipien ergeben haben, die dann wiederum, jetzt wird es ein bisschen langatmig, aber die dann wiederum in unseren Jahresgesprächen, Entwicklungsgesprächen zu finden sind und an denen wir auch Mitarbeitende messen.
Ach, ich finde das gar nicht langatmig, weil tatsächlich das etwas ist, worüber wir sehr viel schreiben und auch beim Thema Nachfolge, wir haben da ja auch viele Serien und auch Podcast-Folgen zu gemacht, immer wieder hören wir auch, wie schwierig dieser Prozess auch ist, abgesehen zum Generationenübergang, aber überhaupt das mal auch zu definieren. Also wie lief das damals bei Ihnen? War das ein Selbstläufer?
Also es ging extrem lang. Das sind extrem viele Diskussionen, weil, also irgendwie denkt man am Anfang, es ist alles klar und es liegt alles auf der Hand. Aber wenn man tatsächlich dann sich die Mühe macht, und das halte ich für essentiell wichtig, das mit den relevanten Personen zu diskutieren, kommt relativ schnell raus, dass es doch nicht so klar allen ist und dass da ganz viele Themen unterschiedlich gesehen werden und die müssen einfach ausdiskutiert werden. Und innerhalb der Familie haben wir mehrere Wochenenden damit vollbracht und mit unseren Führungskräften tatsächlich auch viele Workshops dazu initiiert, um das alles wirklich zu kneten und am Ende des Tages mit vollem Bewusstsein von uns allen zu sagen, ja genau, das ist jetzt das, wofür wir stehen oder wo wir hinwollen zumindest.
Bevor wir dazu kommen, wie sich das dann für die Mitarbeitenden auch, zeigt, diese Führungsleitlinien, vielleicht noch zwei Sätze zu Berlin im Allgemeinen. Was zeichnet Sie aus? Wie würden Sie Ihr Unternehmen beschreiben?
Also wir sind ein klassisches Familienunternehmen, klassischer Mittelstand mit allen Vor- und Nachteilen, was generell gerade eine große Wandlung mitgemacht hat von einem patriarchisch geführten Unternehmen. Mein Vater war alleiniger Geschäftsführer. Wie man es kennt, alle Fäden sind bei ihm zusammengelaufen. Er hat alles gewusst und alles entschieden. Hatte aber natürlich auch zur Folge, dass er in allen Themen drin sein musste, Tag und Nacht gearbeitet hat, also Wochenenden durch. Ich kann mich als Kind an Urlaube erinnern, da saß er dann irgendwo im Schatten mit riesengroßen Aktenbergen dabei und hat halt durchgeackert. Und es ist ein Erfolgsmodell gewesen. Also er war damit erfolgreich, aber es hat nicht oder es funktioniert nicht für meine Schwester Alicia und für mich. Nicht nur, weil wir tatsächlich nicht die Urlaube durcharbeiten wollen, sondern vielmehr, weil wir einen anderen Führungsstil haben. Wir glauben an eine andere Art der Zusammenarbeit, die auch einfach unsere zweite und dritte und erste Führungsebene auch einfach befähigt, Selbstverantwortung zu tragen und Selbstentscheidungen zu treffen. Das heißt, Alicia und ich haben versucht, in den letzten Jahren viel von alles auf eine Person zugeschnitten, die Verantwortung in das Team und in die Organisation zu übertragen.
Ich stelle die Frage mal so rum. Kriegt man eigentlich noch richtig gute Leute, wenn man das zu dirigistisch machen würde, also den alten Weg beibehalten hätte, sage ich jetzt mal heutzutage?
Sag's mal andersrum. Man muss dann selber schon sehr, sehr gut sein. Man muss der beste Controller, Marketing, Finanz, Einkaufschef sein, dann geht es schon. Aber da ich das nicht bin, präferiere ich den kooperativen Weg.
Welchen Typus Mitarbeiter gibt es denn bei Ihnen so besonders oft? Also welche Fähigkeiten müssen Sie alle abdecken und wen suchen Sie vor allen Dingen im Moment besonders?
Bei uns bunt gemischt. Wir sind noch eines der wenigen Kosmetikunternehmen, die tatsächlich, sagen wir mal, von der ersten Idee bis fertiges Produkt alles selber machen. Das heißt, vom Innovationsprozess, Marketing, Entwicklung, Forschung, Herstellung, Fertigung, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Produktion, Logistik, das ist alles bei uns hier am Standort in Calw. Daher ist die Mitarbeiterschaft, die wir suchen, extrem vielfältig. Wir haben, sag ich mal, wenig Probleme. Es ist sehr gute, sag ich mal, Mitarbeitende aus dem Bereich Shopfloor zu finden. Die kommen dann hier meistens auch aus der Region. Wenn es natürlich an Führungspersonal geht, wo spezielle Fähigkeiten zum Beispiel im Bereich E-Commerce gebraucht werden, da stellen wir schon fest, ist jetzt Calw nicht der Nabel der Welt, wo sich die Personen alle tummeln, sondern da müssen wir auch schon ein bisschen weiterschauen. Und tatsächlich kommen viele unserer Führungskräfte tatsächlich auch aus Düsseldorf, aus Köln und noch weiter weg.
Wie sieht's da mit Homeoffice aus?
Homeoffice gibt es bei uns auch relativ, sag mal, flexibel. Zum einen haben wir Mitarbeitende, die haben wir eingestellt, die in Habenburg arbeiten und die nur alle 3 Wochen hier in Calw sind oder dann, wenn es halt tatsächlich irgendwelche wichtigen Meetings gibt. Aber grundsätzlich ist bei uns die Regelung so, auch das entscheidet nicht meine Schwester und ich, sondern die Entscheidung obliegt den Führungskräften, den AbteilungsleiterInnen, die für jede Rolle darauf achten, passt Homeoffice zu der Rolle? Und passt auch die Person zum Homeoffice. Und wenn beides gegeben ist, dann sind die quasi ja, haben sie die Möglichkeit, das für ihre Mitarbeitenden so zu entscheiden.
Sie haben ja am Anfang über die Führungsleitlinien gesprochen und Werte. Sie sind ein Familienunternehmen, das spürt man. Wie spürt man das denn, so im Alltag? Was glauben Sie, ist bei Ihnen dann doch vielleicht anders als bei einem DAX-Konzern?
Also ich glaube, sagen irgendwie auch alle, aber ich glaube, bei uns tatsächlich so sehr flache Hierarchien. Wir sind so klein und gleichzeitig aber auch, ja, oder, also, wir haben eine Größe, wo es tatsächlich nicht über viele Hierarchieebenen runter und hoch delegiert wird, sondern wir haben flache Hierarchien und vor allem haben wir ein sehr enges Miteinander. Also, ich würde behaupten, jeder Mitarbeiter weiß, dass er zum einen bei allen Abteilungsleitern jederzeit vorsprechen kann. Und jeder weiß aber auch, dass sie in der Theorie, wenn sie bei ihren AbteilungsleiterInnen nicht weiterkommen, auch bei meiner Schwester Alicia und bei mir eine offene Tür vorfinden. Und es gibt tatsächlich auch viele Termine, die habe ich dann nicht nur mit AbteilungsleiterInnen, sondern es gibt irgendein Projekt, da bin ich dann Projektchampion, da ist dann der Projektleiter zum Beispiel, sag ich mal, keine Führungskraft und berichtet dann trotzdem an mich. Und dadurch gibt es bei uns, glaube ich, wenig Berührungsängste und eine ziemlich große Nähe zwischen allen Hierarchieebenen durch.
Wie hat sich Ihre Personalarbeit vielleicht auch verändert in diesem Zyklus sozusagen durch Sie natürlich auch, durch Ihre Schwester und Sie? Hat sich das da in irgendeiner Art modernisiert? Gab es technologische Entwicklungen? Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich glaube, da haben wir einen Riesensprung gemacht die letzten Jahre, auch dank unserer tollen HR-Abteilung. Gar nicht despektierlich, aber früher waren wir eine Lohnabrechnung. Also mehr gab es da nicht. Das war wichtig und das ist auch wichtig. Die Mitarbeiter haben immer rechtzeitig ihr Gehalt und ihren Lohn bekommen. Aber heute machen wir deutlich mehr in Richtung Personalentwicklung. Gibt es mittlerweile eine Berlin-Akademie, wo sich Mitarbeitenden aus den Rückmeldungen, aus dem Entwicklungsgespräch zu den passenden Trainings anmelden kann. Und es gibt viele weitere Themen, die vor 10 Jahren bei meinem Vater, sag ich mal, fast undenkbar gewesen wären.
Was ich auch oft höre, genau bei diesem Prozess, dass der Mittelstand sozusagen die HR-Abteilung jetzt so in die Richtung auch modernisiert, mit, ich könnte jetzt diese ganzen Fachbegriffe wieder rezitieren, das erspare ich unseren Hörerinnen und Hörern jetzt, aber ich sag's mal platt, dass man sich also richtig für die Fähigkeiten seiner Mitarbeitenden interessiert und die vor allen Dingen auch versucht, so ein bisschen, sind alles Menschen, ist schon klar, aber zu kategorisieren und auch messbar zu machen und so ein bisschen von dem Bauchgefühl des jeweils Vorgesetzten wegzukommen, weil man so natürlich auch leichter Weiterbildung machen kann. Meinen Sie auch das oder habe ich das jetzt ein bisschen krude ausgedrückt?
War so ein bisschen Gutsherrenart. Also, wie Sie sagen, Bauchgefühl. Da hat mein Vater auch einfach viel entschieden und da gab es ja gute Mitarbeiter, schlechte Mitarbeiter und gute Mitarbeiter, die aus seiner Sicht, die haben dann auch tatsächlich mehr Aufmerksamkeit bekommen oder auch die Möglichkeit gehabt, sich weiterzuentwickeln. Und andere, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, die vielleicht jetzt auch einfach ein bisschen leiser und stiller waren, die sind vielleicht manchmal im Radar durchgerutscht. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile ein System mit Kriterien und einem Prozess dahinter, der sicherstellt, dass auch Mitarbeitende, die vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit im Rampenlicht stehen, nicht durchs Raster fallen, sondern dass die auch tatsächlich die gleiche Aufmerksamkeit bekommen und sich genauso entwickeln können. Plus, wenn ich das noch ergänzen darf, wir wissen auch heute erst genau, wer sind denn auch unsere Schlüsselpersonen, was sind denn auch die Schlüsselrollen, um da auch nochmal gezielt Fokus drauf zu setzen, weil eins ist klar, wir wollen und können uns nicht erlauben, wichtige und gute Mitarbeiter zu verlieren, nur weil wir es verpennt haben, denen die richtige Aufmerksamkeit zu geben.
Das ist ein Satz wie in Stein gemeißelt, wie ich finde. Vielleicht noch Sie haben eine schöne Konstellation, das mit Ihrer Schwester da zusammen zu machen. Ich erinnere mich ein bisschen ans Vorgespräch mit Anna Weber und Jan Welcher von Baby One, die wir sprechen im März hier im Podcast. Da ist das ja ähnlich. War Ihnen das irgendwie immer klar? Haben Sie sich als Kinder schon so gut verstanden, dass Sie sagten, das klappt mit uns so richtig gut? Oder wie war dieser Prozess?
Wir haben uns als Kinder schon gut verstanden, und zwar als Kinder, aber auch noch gar nicht klar, ob wir überhaupt mal im Unternehmen arbeiten möchten. Und als wir uns dann beide tatsächlich im Unternehmen wiedergefunden haben, war uns schon relativ schnell klar, dass wir das auch zusammenarbeiten möchten. Entgegen der Empfehlung der Berater tatsächlich, die davon abraten, weil es halt dann oftmals doch so ist, dass sich dann die nächste Generation untereinander verkracht und dass es dann für den Unternehmenserfolg und Familienfrieden doch besser ist, wenn es nur eine oder nur einer macht. Aber bei uns ist es anders. Wir sind froh, dass wir uns haben und dass wir die Verantwortung auf zwei Schulter verteilen können.
Und ergänzen sich irgendwie? Also glauben Sie, dass Sie auch unterschiedliche Aspekte reinbringen?
Ganz stark tatsächlich, dass jeder auf den Bereichen sitzt, wo er auch seine oder sie seine oder ihre Stärken auch sieht. Und trotzdem sind wir ganz eng abgestimmt. Also wir sitzen zusammen in einem Büro, wir sitzen uns gegenüber, wir haben regelmäßige Showfix-Termine. So kann sich jeder quasi um sein Thema kümmern, ohne den anderen abzuhängen, sondern den auch immer zu informieren.
Zum Schluss würde ich noch gerne die Frage stellen, die ich gerne zum Schluss oder fast immer eigentlich stelle, nämlich wie man startet bei Berlin. Das ist ja so, dass man wahnsinnig viel Energie ins Recruiting steckt, aber bei vielen Unternehmen in der Probezeit auch dumme Dinge passieren, von welcher Seite dann auch immer und man dann relativ zügig sich trennt. Wie versuchen Sie das zu verhindern? Wie ist Ihr Prozess da?
Also erstmal wichtig, dass man hier ankommt und sich überhaupt mal willkommen fühlt. Das heißt, hier muss natürlich mal der Arbeitsplatz hergerichtet sein, da muss ein Blumenstrauß stehen, da muss eine Willkommenskarte vom Team sein. Alle müssen wissen, dass die Person kommt, das ist klar. Und dann ist natürlich auch selbstredend, dass es einen Einarbeitungsplan gibt, der erstmal einen Fokus drauf legt, dass man im Unternehmen auch wirklich mal die Abteilungen durchläuft, dass man weiß, wer arbeitet an welchen Stellen, wen kann ich nachher ansprechen. Zusätzlich haben wir auch immer noch einen Paten oder eine Patin, die auch immer noch hilft, bei Fragen dann irgendwie weiterzuhelfen. Und dann geht es relativ schnell ins Doing. Nach 100 Tagen gibt es ein 100-Tages-Gespräch, dass man quasi auch nicht erst nach 6 Monaten weiß, wo man steht, sondern dass es da auch schon ein erstes Feedback-Gespräch gibt. Und dann natürlich am Probezeit-Endgespräch dürfte es dann keine Überraschung geben, sondern da müssen beide Seiten auch wissen, wo sie stehen. Und so klappt es ganz gut und da kriegt man auch sehr gute Rückmeldungen.
Nikolaus Lindner, vielen Dank Ihnen, vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch, ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de/podcast und überall, wo es Podcast gibt.